Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Weiterhin mit Maximilian Rieger. Guten Tag. Der Sport in Deutschland steht weiterhin still, größtenteils zumindest. Die großen Profiligen suchen einen Ausweg aus der Krise und aus ihren angebrochenen Saisons. Auch die Handball-Bundesliga. Dort scheint es auf einen Abbruch hinauszulaufen. Was das bedeutet, habe ich mit dem Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt besprochen. Außerdem gehen wir in den kommenden 50 Minuten der Faszination um Michael Jordan nach. Zunächst geht es aber darum, welche Folgen der Wegfall des organisierten Sports für Kinder und Jugendliche haben kann. Seit ungefähr einem Monat sind Kindergärten, Schulen und Sportanlagen geschlossen. Kleine Kinder können also nicht mehr im Kindergarten auf dem Spielplatz rumtoben. Jugendliche können in der Schule nicht mehr turnen, springen oder schwimmen. Und Fußballtraining mit der Mannschaft ist natürlich auch nicht möglich. Und das, obwohl sich sowieso schon mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen bereits vor der Krise nicht genug bewegt haben, was ein großes Gesundheitsrisiko ist. Das geht aus der sogenannten Motorik-Modul-Studie hervor, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Und den Studienleiter Alexander Woll vom Karlsruher Institut für Technologie habe ich vor der Sendung gefragt, welche Folgen er angesichts des aktuellen Bewegungsmangels im Moment sieht.
Die sind, dass die Aggressivität bei Kindern in der Familie leicht zunimmt, vor allem wenn sie den ganzen Tag drinbleiben müssen. Also da kann man auch sagen, natürlich auch die Enge und vielleicht die direkte Nähe dauernd mit den Eltern ist auch eine sehr ungewohnte psychologische Situation, auch sozialpsychologisch, auf engem Raum zusammen, keine Bewegung möglich, für viele tatsächlich ein Problem. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Also da, glaube ich, haben wir nämlich auch einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Familien im Land machen jetzt vielleicht tatsächlich mehr gemeinsame Aktivität. Das ist ja erlaubt, zusammen in der Familie aktiv zu sein, draußen zu sein. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich den riesigen Bewegungsmangel in den Familien bei den Kindern gibt. Was wegfällt, ist natürlich die organisierte Bewegungszeit. Und das ist ganz schwierig, nämlich dieses Organisierte im Sportverein, in der Schule, auch der sogenannte richtige Sport, der wegfällt. Also auch gerade für die Kinder, die leistungsorientiert Sport treiben, denen fehlt natürlich im Moment eine ganze Menge.
Was ist denn, wenn ich da reinhaken darf, was ist denn schlimmer beziehungsweise mal positiv formuliert, wenn wir über Lockerungen sprechen? Was sollte denn rein aus Sicht der Bewegungswissenschaft zuerst gelockert werden? Dass die Kinder wieder mehr Schulsport machen oder dass die Kinder wieder in Vereinen Sport machen können?
Da geht es, glaube ich, weniger um die Frage der Organisationsform, ob in der Schule oder im Verein. Das Problem sind tatsächlich in dem Fall die Inhalte. Wir wissen aus virologischen Untersuchungen, dass ein Mindestabstand von 1,5 oder 2 Metern reicht, um die Infektionsgefahr zu reduzieren, wenn die Menschen sich nicht bewegen. Leider wissen wir aus verschiedenen Studien, dass wenn Menschen sich bewegen, der Mindestabstand deutlich größer sein müsste. Also wenn sie sich sehr intensiv bewegen, dann sollten sogar 10, 20 Meter Abstand dazwischen sein. Und da wird deutlich, dass viele klassische Sportarten gar nicht möglich sind. Das heißt also, Kontaktsportarten, Fußball, Handball, Basketball, die ganzen schönen Spiele, die uns so viel Spaß bereiten, sind dann nicht möglich. Also es geht weniger um die Frage, ob jetzt Schulsport oder Vereinssport, sondern die Frage, was kann man denn machen, um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten, wenn dieses Thema so im Vordergrund steht, dass man sagt, man will die Infektionszahlen möglichst gering halten, dann ist es natürlich notwendig, den Kontakt und damit natürlich Sportarten, die mit Kontakt zu tun haben, zu reduzieren.
Gibt es denn schon Konzepte oder werden gerade solche Konzepte entwickelt, wie Schulsport in Corona-Zeiten überhaupt ablaufen kann?
Ja, also ich denke, wie in anderen Bereichen auch, also ich plädiere schon seit Jahren dafür, dass wir auch Hausaufgaben im Sportunterricht machen, dass man sogar sowas wie individuelle Fitnessprogramme für die jeweiligen Schüler entwickelt und sagt, Mensch, wo stehst du, wie kannst du dich verbessern und das Thema Homefitness dann auch in allen Facetten gut zu nutzen. Also ich kann zu Hause alle Bereiche der körperlichen Aktivität im Grunde genommen mit einbeziehen, das Thema Krafttraining, das Thema Ausdauertraining, Koordinationstraining. Ich kann es halt nicht in der Gruppe machen, dieser schöne Nebeneffekt fällt weg, aber trainieren könnte ich sehr individuell, sehr spezifisch auch zu Hause. Da können wir auch von den Profisportlern lernen, die in dieser Zeit sicherlich in ihrer Basisfitness so gut sind wie selten, weil sie einfach viel zu Hause an ihrer Grundfitness arbeiten. Und das fände ich für unsere Schülerinnen und Schüler einen guten Weg. Viele der Kultusministerien fangen auch an, jetzt sozusagen Angebote in diesem Bereich aufzubauen. Wir haben auch hier in Karlsruhe das Schulsportforschungszentrum. Auch darüber kommunizieren wir Möglichkeiten, wie man zu Hause mit Schülerinnen und Schülern Fitnessprogramme durchführen kann. Also von daher gesehen, ich glaube, auch in diesem Bereich müssen wir in dieser Situation im Grunde genommen die digitalen Möglichkeiten auch nutzen, um Kinder für das Thema Bewegung weiter zu begeistern, sie bei der Stange zu halten. Und langfristig können wir vielleicht damit sogar auch später Zielgruppen erreichen, die wir bislang vielleicht im Sportunterricht so noch gar nicht erreicht haben.
Jetzt haben wir, ich habe es am Anfang gesagt, ungefähr einen Monat, wo die Kindergärten, Schulen und Sportanlagen geschlossen sind. Ab wann wird denn dieser organisierte Bewegungsmangel, nenne ich ihn jetzt mal, für Kinder und Jugendliche kritisch? Also ab wann ist sozusagen die Grenze erreicht, wo man die Güterabwägung wirklich nochmal neu überdenken sollte aus Ihrer Sicht?
Gut, also wenn man diese Frage stellt, dann muss man sich in Erinnerung rufen, dass fast 80% der Kinder die Bewegungsempfehlung auch in Anführungszeichen normalen Zeiten nicht erreichen. Also Bewegungsempfehlung bedeutet in diesem Fall, eine Stunde pro Tag körperlich aktiv zu sein mit mindestens mittlerer Intensität. Das heißt also, so ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Also dieses Ziel wird schon zu normalen Zeiten von 80% der Kinder und Jugendlichen nicht erreicht. Also insofern die Frage, ab wann wird es kritisch, ist schwierig zu stellen. Der Körper braucht Bewegung, er braucht es eigentlich täglich. Es gibt schöne Studien, was passiert, wenn wir ganz inaktiv sind. Also da haben wir so aus der Raumfahrtforschung oder auch ein paar Studien aus dem Krankenhausbereich. Also wenn ein Mensch sich 3 Wochen ins Bett legt und gar nichts macht, dann verliert er ungefähr die Hälfte seiner Muskelkraft und reduziert auch das Ausdauervolumen ganz entscheidend. Also wenn Sie mal einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich hatten, 2, 3 Wochen, dann merken Sie, dass Treppensteigen Ihnen vorkommt, wie ein Halbmarathon zu laufen. Also von daher gesehen, leider Gottes, der Körper adaptiert sehr schnell innerhalb kurzer Zeit, sowohl positiv als auch negativ. Das heißt also bei totaler Inaktivität, die allerdings auch in Corona-Zeiten nicht notwendig ist, wie ich vorhin gesagt habe, da würden wir uns relativ schnell in vielen Funktionsbereichen zurückentwickeln. Und schon nach 3 Wochen, wie gesagt, schon ungefähr die Hälfte der Muskelmasse verlieren, wenn wir uns gar nicht bewegen würden, wenn wir nur im Bett liegen würden, uns gar nicht bewegen.
In der Studie haben Sie auch untersucht, welche Rolle der Status der Familie bei der Frage spielt, wie viele Kinder und Jugendliche sich bewegen. Und das Ergebnis war, dass der geringere soziale Status da auch eine Rolle spielt, dass sich Kinder weniger bewegen, vor allen Dingen auch Mädchen. Werden diese Effekte, glauben Sie, durch die aktuelle Krise verstärkt?
Ich fürchte ja. Ich sage Ihnen auch kurz warum, weil Bewegung hängt auch immer mit den Bewegungsmöglichkeiten zusammen. Und wenn ich jetzt am Ortsrand im schönen Einfamilienhaus mit großem Garten wohne, dann habe ich im Garten Spielmöglichkeiten, vielleicht sogar ein Trampolin, bin recht schnell in der Natur, habe schöne Umgebungsmöglichkeiten, die ich nutzen kann, dann ist es sicherlich einfacher, die Bewegungsprogramme auch in der Familie aufrechtzuerhalten. In diesen Gruppen glaube ich sogar, dass sogar das Aktivitätsniveau insgesamt eher zunehmen wird. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich vorstellen, eine alleinerziehende Mutter im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses, vielleicht noch ohne Balkon mit 3 Kindern, der Spielplatz unten vor der Tür ist gesperrt. Natürlich sind da die Aktivitätsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt und auch der Stress, die sozialen Konflikte, die dann mit dem Bewegungsmangel einhergehen, die nehmen in so einer Situation sicherlich deutlich zu. Also steht zu befürchten, dass die sozialen Unterschiede im Aktivitätsverhalten durch diese Krise eigentlich eher noch ein bisschen verschärft werden, wie dass sie geringer werden.
Kann die Politik da im Moment gegensteuern?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, ich glaube, insgesamt muss man die vulnerablen Gruppen an der Stelle intensiv betreuen. Das bedeutet auch zu sehen, hoppla, dieser soziale Stress, der eben durch Bewegungsmangel oder die Enge, die soziale Dichte, die vorhanden ist und die wenigen Möglichkeiten auszuweichen, dass man da gezielt Ausweichmöglichkeiten schafft und sich vielleicht mit den Gruppen auch spezifischer beschäftigt, also da mehr Aufmerksamkeit hinschenkt und sich Gedanken macht, dass man gerade für die Leute auch gezielt was machen muss. Also ich glaube, es ist erstmal ein Bewusstseinsproblem, dass wir da überhaupt ein Problem haben, das vielleicht stärker ist wie in anderen Bereichen und sich dann zu überlegen, wie kann man gezielt was für diese Zielgruppen tun. Also Familien mit vielen Kindern, wenig Raum, weil da werden die Konflikte sonst ganz stark zunehmen.
Sagt Alexander Woll, Sportwissenschaftler vom Karlsruher Institut für Technologie. In Bewegung bleiben, das ist in diesen Zeiten nicht einfach, aber diverse Sportvereine finden trotzdem einen Weg. Wir stellen ein paar dieser Projekte vor in unserer Serie Motiviert bleiben. Heute Karate at Home, eine Online-Plattform, mit der Karate-Fans täglich um 18 Uhr trainieren können. Andrea Schültke berichtet darüber, wie hochdekorierte Karateker aus der ganzen Welt ihr Wissen weitergeben.
Okay, hi everybody. Sensei Ray from Toronto, Canada.
Welcome in Zurich. Bonsoir.
Welcome to my New York apartment.
I'm Jerome from Tanzania here. Hope everyone is fine.
Und dann geht sie los, die tägliche Stunde Karate-Training. Aufgenommen entweder im ausgeräumten Wohnzimmer, einer Ecke zwischen Fernseherpflanzen und Bücherregal oder auch in einem leeren Dojo, einem Karate-Trainingsraum. In dieser Umgebung filmt sich jeden Tag einer oder eine andere Karateka beim Training und sendet das Video live in Wohnungen auf der ganzen Welt. Hunderte sehen zu und machen mit. Karate at home. Die Idee dazu hatte der Kölner Martin Buchstaller, selbst sehr erfahrener Karatelehrer und Träger des fünften Dans. Obwohl alle Sportanlagen geschlossen sind, wollte der ehemalige Jugendnationaltrainer etwas bewegen.
Und habe sehr spontan auf Facebook eine Karateeinheit eingestellt für 18 Uhr. Eine Stunde JKA Grundschule, Kion nennt man das bei uns. Ja, und das erste Training fand dann statt, recht nervös. Ich habe noch nie Training von der Kamera gegeben. Und dann ist da über Nacht ein unheimlicher Zuspruch entstanden. Meine Freundin Nadja rief mich an aus New York.
Aus der Ferne hatte Nadja Körner das Training ihres langjährigen Karate-Kollegen und Freundes via Internet verfolgt und mittrainiert. Sie war nicht die Einzige.
Also wir hatten, glaube ich, bei dieser ersten Session, bei dieser ersten Einheit, über 100 Leute, die weltweit zugeschaut haben. Und ganz viele positive Kommentare. Das war dann wirklich der Startpunkt des Ganzen.
Beide haben ihre nationalen und internationalen Kontakte aktiviert, von dem Projekt erzählt und
innerhalb von 4 Tagen hatten wir fast 3000 Mitglieder. Ohne 1 Cent Werbung, wirklich nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda und eben die Netzwerke, die wir beide aufgrund dessen haben, dass wir seit über 30 Jahren beide Karate machen.
Inzwischen hat die Facebook-Gruppe Karate at Home über 8000 Mitglieder aus mehr als 100 Ländern mit hochrangigen, meist männlichen Lehrern, darunter Welt- und Europameister oder Nationaltrainer ihres Landes.
Die Mindestanforderung ist dritter Dan im Karate. Also da ist man in der Regel schon sehr, sehr erfahrener Lehrer. Titel sind schön, müssen aber nicht sein. Uns ist viel wichtiger die Persönlichkeit des Trainers. Und da muss ich sagen, haben wir bisher unheimliches Glück gehabt. Ganz tolle Menschen, die ja unterrichtet haben. Und man merkt auch, mit jedem Trainer kommt eine neue Gemeinschaft dazu.
Inzwischen sind auch Trainer aus Afrika dabei. Der erste war Murat Zahita aus Algerien.
Hallo, salam alaikum, bonsoir à tous.
Und so geht es Stück für Stück von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent.
Wer nicht bei der täglichen Live-Session mitmachen kann, findet die Trainingseinheiten anschließend als Aufzeichnung im Netz. Alle Trainerinnen und Trainer setzen unterschiedliche Schwerpunkte und liefern interessante Ein- und Ausblicke. Der tschechische Nationaltrainer Richard Rucica etwa hat sich den Stoffaffen seines Sohnes als Trainingspartner in sein Wohnzimmer gesetzt. Und bei Marcel Rodriguez aus Australien geht während des Trainings auf der Terrasse die Sonne hinter den Palmen unter. Martin Buchstaller hat dem inzwischen weltweiten Karate-Netzwerk lediglich 3 Regeln gegeben.
Die erste Regel ist Non-Profit. Ja, also es hat nichts mit Geld zu tun. Wir haben veröffentlicht auch keinerlei Werbung. Die zweite Regel ist keine Politik. Wir sind offen für alle Verbände. Hier geht es darum, zusammenzuhalten in dieser Karatewelt. Und die dritte Regel ist, no bashing, nur positive, only positive comments.
Er mache jedes Training mit, erzählt Buchstaller und spüre den Muskelkater. Ähnlich beschreibt es Nadja Körner. Sie ist in New York täglich dabei und beeindruckt von der Möglichkeit, bei hochdekorierten Lehrmeistern zu trainieren, mit denen sie sonst nie in Kontakt käme. Das zieht auch andere an, wie Merlin aus Kanada. Die junge Frau postet ein Video in der Gruppe. Es zeigt sie und ihre beiden Söhne im Wohnzimmer. Lehrerin Marie Düs-Mortag aus Dänemark kommt via Bildschirm zu ihnen. Karate-Training über tausende Kilometer Entfernung. Nicht nur für die kanadische Familie eine Ablenkung vom Corona-bedingten Zuhausebleiben. Für Nadja Körner sind es 3 Gründe, warum die Plattform karatebegeisterten Menschen weltweit Hilfestellung bietet. Es halte fit, fordere den Geist und fördere Disziplin.
Und mit der ganzen Situation, in der die Regierung die Bevölkerung bittet, daheim zu bleiben, das erfordert Respekt, ne? Und das ist eine der Grundregeln im Karate.
Das tägliche Training mache ruhiger und gelassener, bestätigt auch Martin Buchstaller. Karate at Home habe durch den großen Zuspruch für unerwartet viel Arbeit gesorgt, für wenig Schlaf und für viele positive Rückmeldungen an den Organisator und die Organisatorin. Deshalb soll Karate at Home weitergehen, auch wenn die Trainingszentren irgendwann wieder öffnen dürfen.
Weil diese internationale Verbindung auch über die Verbandsgrenzen hinweg, die ist einfach einzigartig. Und wir wollen die Vereine unterstützen. Das heißt, wir müssen natürlich dann unser Konzept ein bisschen anpassen. Und an der Strategie, wie wir weitermachen, arbeiten wir zurzeit in aller Ruhe.
Vorerst klingt Karate at Home täglich zwischen 18 und 19 Uhr so oder ähnlich. Nach einer Stunde Live-Training via Internet ist der jeweilige Trainer oder die Trainerin ins Schwitzen gekommen, außer Puste, und verabschiedet sich von der Online-Community in aller Welt.
Thank you very much. Us from New York City.
Keep up the training. Stay positive. Stay healthy. Wash your hands. Us.
Thank you very much for all friends around the world. Let's train hard and keep our karate spirit up. Us.
Goodbye.
Die Verabschiedungen der verschiedenen Karate-Trainer im Beitrag von Andrea Schülke. Und wenn auch Sie mit Ihrem Verein neue Wege gefunden haben, in dieser Zeit motiviert zu bleiben, dann möchten wir davon hören. Oder auch, wenn es Probleme gibt, denen wir nachgehen sollen in dieser Zeit. Schreiben Sie uns eine E-Mail an motiviertbleiben@deutschlandfunk.de. Alles klein und zusammen motiviertbleiben@deutschlandfunk.de. In ungefähr 3 Monaten sollten ja eigentlich die Olympischen Spiele in Japan starten, aber das Internationale Olympische Komitee und die japanische Regierung haben die Spiele um ein Jahr verlegt. Obwohl die Lage im Gastgeberland selbst unter Kontrolle schien. Seit der Verschiebung steigt die Zahl der Infizierten aber deutlich an. Und das nährt Zweifel. Haben die offiziellen Gesundheitsrisiken vernachlässigt, um Tokio 2020 zu retten? Felix Lill berichtet.
Eine Zeit lang sah es so aus, als wäre Japan von Covid-19 kaum betroffen. Als es in vielen Teilen der Welt schon längst Ausgangssperren gibt, da läuft der Alltag im Land noch recht unverändert weiter. Die Behörden sagen zwar ab Februar diverse Sportevents ab, aber das größte von allen sollte stattfinden. Die Olympischen Spiele, so betonen die Organisatoren wochenlang, würden ganz bestimmt im Juli dieses Jahres starten. Bis dann das IOC und Premierminister Shinzo Abe am 24. März entschieden, Tokio 2020 in den Sommer 2021 zu verschieben. Seitdem sieht vieles anders aus. Die Zahl bestätigter Infektionsfälle hat sich von rund 2.000 bis zum Ende dieser Woche auf über 10.000 verfünffacht. Anfang April ruft Premierminister Shinzo Abe den Ausnahmezustand für die größten Metropolregionen aus. Diese Woche hat er die Maßnahme auf das ganze Land ausgeweitet. Mittlerweile werden die Menschen auch in Japan dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Und im Land kommen Zweifel auf. Laut einer Umfrage des öffentlichen Rundfunksenders NHK finden 3/4, der Ausnahmezustand hätte früher verhängt werden sollen. Die Gesundheitskrise hält man also für verschleppt. Und noch vor der Olympiaverschiebung hatten 2/3 in einer Umfrage von Yahoo Japan angegeben, dass sie Tokio 2020 gar nicht mehr wollen. Denn viele glauben, das lange Festhalten am Olympiaplan und die späte Reaktion auf die Gesundheitskrise hängt zusammen.
Politisch betrachtet ist es unnatürlich und schwer vorstellbar, dass die beiden Dinge nichts miteinander zu tun haben. Premierminister Abe und Tokios Gouverneurin Koike wollten die Olympischen Spiele unbedingt dieses Jahr veranstalten. Es ging ihnen um Wirtschaftspolitik und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit. Auch als sie ahnten, dass sich dieser Plan wegen des Coronavirus vielleicht nicht umsetzen lässt, warteten sie trotzdem noch ab, ehe sie deutliche gesundheitspolitische Entscheidungen fällten. Sie wollten Tokio 2020 unbedingt retten,
sagt Koichi Nakano. Der Politikprofessor der Sophia-Universität in Tokio gehört zu den profiliertesten Kritikern der Regierung um Shinzo Abe. Nakano glaubt, dass der politischen Elite und den Olympiaveranstaltern ihre eigenen Anliegen wichtiger sind als die Gesundheit der Bevölkerung. Schließlich reize Japan inmitten der Corona-Krise seine Testkapazitäten nicht aus, sodass die Dunkelziffer von Infektionsfällen ein Vielfaches höher sein könnte. Während Japan bis Ende März auf kaum 30.000 Tests pro Woche kam, sind es mittlerweile rund 70.000 pro Woche. Zum Vergleich: Deutschland hat allein letzte Woche 360.000 Tests durchgeführt. Die Situation in Japan hat also lange Zeit deutlich besser ausgesehen, als sie wirklich war. Auch Hitoshi Ushitani, Virologieprofessor an der Tohoku-Universität in Sendai und Mitglied des Krisenstabs der Regierung, hat schon früh vor dem Virus gewarnt. Schon im Februar, also rund einen Monat vor dem Beschluss zur Verschiebung, hatte Ushitani die geplante Austragung von Olympia für unrealistisch gehalten. Aber dass Japans Offizielle bis dahin bewusst Risiken vernachlässigt haben, verneint er.
Von Anfang an haben wir versucht, Menschen zu retten und nicht die Olympischen Spiele. Und jetzt wird der aktuelle Zustand mit den Anweisungen an die Menschen, möglichst zu Hause zu bleiben, wohl mindestens 2 Monate andauern. Es stimmt, dass wir das Ausmaß unserer Tests nicht besonders erhöht haben. Wir glauben, dass das auch nicht nötig ist. Wir verfolgen stattdessen die Kontaktpersonen der bestätigten Infektionsfälle, um Cluster zu erkennen. In den Clustern testen wir also intensiver. Dass wir dadurch Fälle übersehen, ist richtig, aber das ist überall auf der Welt so.
Nicht für alle Beobachter klingt dieser Ansatz nach bloßer Pragmatik im Krisenmanagement. Kritiker erkennen darin auch ein Wegsehen oder sogar Verharmlosung. Und damit Parallelen zur Atomkatastrophe von Fukushima im Frühling 2011. Damals hätten die Verantwortlichen die Risiken lange Zeit heruntergespielt, meint auch Koichi Nakano.
Es ist jetzt wieder wie mit der Atomkatastrophe in Fukushima. Die Regierung setzte als Experten vor allem Atomphysiker ein, die den Menschen fälschlicherweise sagten, alles sei nicht so schlimm. Sie sprachen in Fachwörtern und arbeiteten für die Ziele der Regierung. Zu deren Zielen gehörte aber, trotz allem an der Atomkraft festzuhalten. Diesmal ist es ähnlich. Das Ziel der Regierung war, Olympia stattfinden zu lassen, weil das für die Politik und Wirtschaftselite wichtig war. Deshalb wurde weggesehen, solange es nur ging. Es wird weniger getestet, als möglich wäre. So sieht die Gesundheitssituation besser aus, als sie ist.
Es sind schwere Vorwürfe. Ihre eigenen politischen Anliegen sind den Entscheidern wichtiger als die Gesundheit der Bevölkerung? Nach einer Anfrage ans Tokioter Organisationskomitee erhält man zumindest nicht den Eindruck, als wäre Gesundheit das oberste Kriterium gewesen. In einer Stellungnahme vom 31. März per E-Mail zu den Gründen, die den Ausschlag für die Olympiaverschiebung gegeben haben, heißt es:
Während es derzeit keine Gegenden in Japan gibt, wo viele Infektionsfälle bestätigt sind, mussten weltweit viele Qualifikationsevents abgesagt werden, weil sich in vielen Ländern das Virus verbreitet hat. Einige Athleten und nationale olympische Komitees haben außerdem bekannt gegeben, dass sie unter den aktuellen Umständen nicht trainieren können. Und diese neue Situation hat uns große Sorgen gemacht.
Dass die Olympiaverschiebung auch früher hätte beschlossen werden können, scheint zumindest auch der Regierungsberater Hitoshi Ushitani zu denken. Er sagt, er habe schon im Januar vorhergesagt, dass es zu einer Pandemie kommen würde. Nun gelte es, die Schäden möglichst gering zu halten. Auf die Frage, ob denn ein Olympiastart im Juli 2021 realistisch sei, sagt er:
Kein Kommentar. Das hängt noch von vielen Dingen ab.
Ein Beitrag von Felix Lill. 19.33 Uhr, Sie hören Deutschlandfunk der Abend. Wie geht es weiter mit den Sportligen in Deutschland? Die Volleyballer haben ihre Antwort bereits gefunden. Die Saison ist abgebrochen. Die Fußballer und Basketballer überlegen hingegen, Geisterspiele auszutragen. Und die Deutsche Handballliga hat auch noch nicht entschieden. Die 36 Profivereine stimmen bis morgen schriftlich ab. Einer, der abstimmt, ist Dirk Schmeschke, Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wofür er denn plädiert.
Naja, es lässt sich ja an 5 Fingern abzählen, dass eine Fortsetzung einer Saison unter diesen gegebenen Umständen keinen Sinn macht. Die Bundesregierung und zusammen mit dem Ministerpräsidenten hat ja entschieden, bis zum 31. August keine öffentlichen Veranstaltungen mehr zuzulassen. Von daher kann man sich ja an 5 Fingern abzählen, in welche Richtung dann auch meine Entscheidung gehen wird. Und ich glaube, das ist dann am Ende nur logisch.
Auch der Präsident der Deutschen Handballliga, Uwe Schwenke, hat dem NDR gesagt, er rechnet mit einem Abbruch. Was würde so ein Abbruch für Ihren Verein dann bedeuten?
Naja, auf jeden Fall hätten wir dann Klarheit und wir wüssten, wie die Saison, ich sag mal, dann auch beendet wird. Dann wird ja im nächsten Schritt, wenn so entschieden wird, die Entscheidung steht ja aus in der nächsten Woche, das müssen wir sicherlich noch abwarten, dann wird das Präsidium sicherlich über die Modalitäten des Abbruchs, wie auch immer, ich sag mal, entscheiden, auch die Wertung der dann, ich sag mal, jetzt gespielten Liga. Aber wir sollten dann alle Konzentration auf die neue Saison legen, auf die Saison 2021, weil das ist die viel größere Aufgabe, die dann noch vor uns steht.
Ist denn so ein Abbruch für die Deutsche Handballliga oder für die Vereine in der Deutschen Handballliga verkraftbar, wirtschaftlich gesehen?
Verkraftbar ist alles das, was jetzt stattfindet, nur schwer. Das muss man sagen. Wir waren sicherlich eine der ersten, genau wie Gastronomie, Gewerbe, dessen Veranstaltungen geschlossen worden sind. Wir sind von jetzt auf gleich auf null gestellt worden. Und so wie das jetzt im Moment aussieht, werden wir auch die Letzten sein, deren Veranstaltungen wieder, ich sag mal, stattfinden. Und im Moment geht es eigentlich nur darum, Strukturen zu bewahren, das Überleben zu garantieren, ist schwer zu sagen, aber alles gemeinschaftlich, solidarisch dafür zu tun, dass es den Sport nicht nur im Handball, sondern genauso im Volleyball, im Basketball, in diesen Ligen, im Eishockey dann auch zukunftsfähig noch geben kann. Im Moment ist das schon ein hartes Brett, das wir da bohren.
Aber braucht es deswegen auch dann zumindest die Geisterspiele, wenn sie denn erlaubt sind? Oder so wie es ja teilweise auch geplant wird bei den Basketballern, eben kein Publikum, aber wenig Spielorte, abgeschottet bei einer WM, um sozusagen A, die Saison sportlich fair zu Ende zu bringen und B, um zumindest noch ein paar Einnahmen über Fernseh- und Sponsorenverträge zu kriegen?
Ja, wie soll das stattfinden unter diesen Maßgeben? Sollen wir vor jedem Spiel einen Corona-Test machen? Und wenn nur ein Spieler in einer Mannschaft im Corona-Fall ist, dann kann die Mannschaft an dem Wettbewerb nicht mehr teilnehmen. Das sehe ich für schwer umsetzbar in der jetzigen Zeit.
Die Fußballer planen ja genau das. Also beim FC Bayern wird ja tatsächlich auch schon getestet.
Ja, okay, das können wir gerne tun, aber die Voraussetzungen beim Fußball sind sicherlich ein paar andere. Also im Handball sind die Fernsehgelder, die Einnahmen aus Fernsehgeldern bei weitem nicht so hoch wie im Fußball. Natürlich, Sponsoreneinnahmen sind wichtig und bei uns spielen auch Zuschauereinnahmen eine ganz große und wichtige Rolle. Aber das muss man am Ende genau abwägen und es wird zu Verlusten und zu Verzichten noch in der Zukunft kommen und das mit Sicherheit auch im Fußball. Davon kann man sich nicht frei machen. Und ich finde, im Moment sollten wir eben auch versuchen, so solidarisch wie es geht, diese gesellschaftliche Frage gemeinschaftlich zu lösen. Und da müssen wir nicht unbedingt ausscheren.
Das heißt, um nochmal beim Fußball kurz zu bleiben, Sie finden, dass da jetzt gerade getestet wird oder dass sozusagen da Tests verwendet werden soll, um Profisport zu ermöglichen, für kritisch?
Also in der jetzigen Phase auf jeden Fall, aber wir müssen für die Zukunft über alle Optionen nachdenken. Und das braucht Vorlaufzeit. Dazu muss gewährleistet werden, sind die Tests, die Antikörpertests, alles das, was jetzt gerade anfängt, einigermaßen zu laufen, sind die überhaupt stichhaltig genug, geben die eine nötige Sicherheit? Das sind ja alles Fragen, die ich nicht beantworten kann und auch nicht beantworten will. Auf der anderen Seite müssen wir uns für die Zukunft mit Sicherheit über diese Fragen Gedanken machen. Aber das braucht eine gewisse Vorlaufzeit, das sehe ich so. Und deswegen habe ich vorhin ja schon gesagt, müssen wir alles daran setzen, vernünftig überhaupt eine Saison 2021 planen zu können und zu wissen, mit welchen Eckdaten arbeiten wir, wann kann wieder Sport vernünftig stattfinden. Handball ist ein Kontaktsport, ein Vollkontaktsport. Wir können ja nicht auf ewig und drei Tage zu zweit getrennt von Stunde zu Stunde in alle Ecken trainieren. Das wird in meinen Augen perspektivisch nicht funktionieren. Und deswegen sehe ich das so, dass in allen Sportarten oder in den meisten Sportarten, die jetzt nicht gerade Einzelsportarten sind, es wirklich darum geht, auch möglichst schnell wieder in die Nähe von einigermaßen geordneten und vernünftigen Verhältnissen zu kommen. Sonst wird es schon schwierig.
Haben Sie da eine Idee oder auch schon Konzepte bei sich im Verein entwickelt, wie das funktionieren kann?
Naja, im Moment machen wir alles Mögliche mit irgendwelchen Kreativlösungen. Gestern Abend haben wir gerade eine SG-At-Home-Party gemacht mit Rückblicken, Wünschen von Musikwünschen der Spieler, Rückblicken auf große Erfolge. Aber jetzt geht es eben darum, dass wir in diesen schwierigen Zeiten auch zusammenstehen müssen. Und da ist sicherlich eine Überlegung für die Zukunft, ob man in Turnierform am Wochenende in Absprache mit dem Fernsehen oder mit unseren Fernsehpartnern dann vielleicht auch Turniere in Turnierform durchführt. Aber dafür müssen natürlich erst die Voraussetzungen auch geschaffen sein.
Also das heißt, das wäre dann eher was für 2021 die Saison?
Also ja, auf jeden Fall. Genau. Und da müssen wir auch hochgradig kreativ sein, ob wir nun, wir nennen das ja nicht Geisterspiele, Medienspiele machen müssen. Das sind alles Optionen, aber die brauchen einen gewissen Vorlauf. Und wenn wir erstmal Klarheit haben mit dieser Saison, wie die denn auch beendet wird, wie auch immer, dann müssen wir uns voll auf die neue Saison konzentrieren. Und da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.
Sollte die Saison abgebrochen werden, da hat der Deutsche Handballbund ja bereits ein Konzept ausgearbeitet, wie dann der Endstand berechnet werden soll, mithilfe eines Quotienten. Ist das fair, einfach die Saison sozusagen hochzurechnen?
Ja, die Frage stellt sich jetzt ja permanent, was ist fair, was ist gut, was ist richtig. In diesen Zeiten sollte man auch bestimmte Fragen hinten anstellen. Also ob wir nun am Ende noch die Chance gehabt hätten, Meister zu werden oder nicht. Es gibt eigentlich in dieser Saison nur zwei Mannschaften, die noch Meister werden können. Das sind der THW Kiel und wir, also die SG Flensburg-Handewitt. Aber da legen wir jetzt von der SG nicht den großen Schwerpunkt drauf, sondern was wir wissen, ist, wir können stolz drauf sein, als SG Flensburg-Handewitt zum 10. Male jetzt in Folge oder zum 9. Mal in Folge die Qualifikation für die Champions League geschafft zu haben. Und ob wir dann am Ende deutscher Meister geworden wären am letzten Spieltag, wie es die letzten Jahre auch gewesen ist, das steht definitiv in den Sternen. Und da habe ich jetzt überhaupt keine Lust zu spekulieren oder mich darauf einzulassen, auf diese Diskussion. Wenn eine Saison beendet wird, dann werden wir das akzeptieren und im Gegenteil dann stolz sein, dass gerade vielleicht auch Schleswig-Holstein dann auch zwei der besten Mannschaften Deutschlands kommen und auch nächstes Jahr, wenn das auch wieder normal läuft, auch dann den Handball in Europa vernünftig vertreten. Aber das stelle ich erstmal an zweiter, dritter oder vierter Stelle.
Bei einem Abbruch soll es auch keine sportlichen Absteiger geben, dafür aber dann Aufsteiger, was dann 20 Teams in der ersten und zweiten Liga bedeuten würde. Wie soll das bei dem ja ohnehin engen Spielplan möglich sein? Muss da dann auch dran gedacht werden, den Pokal eventuell in der kommenden Saison zu opfern?
Es geht nicht nur um Opfern eines Pokalwettbewerbs oder sonstige andere Fragen oder vielleicht Durchführung der Spiele, vielleicht in einer anderen Form, das hatte ich vorhin schon angedeutet. Es geht darum, dass alle Termine opfern müssen und verzichten müssen. Und zwar nicht nur die deutsche Bundesliga, sondern die müssen auch geopfert werden in der EHF und bei der IHF. Und das ist ja auch noch die Frage, wann können überhaupt welche internationalen Veranstaltungen durchführen? Wo gewinnt man Zeitfenster für neue Termine? Man muss das gesamtheitlich sehen und kann das ja nicht nur beschränken. Auch eine deutsche Handballliga, die deutsche Handballliga ist zwar die stärkste Liga der Welt, aber man kann sich ja nun auch nicht hinstellen und sagen, wir wären hier der Mittelpunkt der Handballwelt, sondern dazu gibt es auch eine französische Liga, eine ungarische Liga, eine spanische Liga. Und wie funktioniert Handball in Zukunft in den Ländern? Das ist ja unterschiedlich. In Italien sehe ich im Moment überhaupt keine Zukunft für einen Handball, wenn die auch nicht international in der Spitze sind. Aber wie läuft das in den skandinavischen Ländern? Das sind alles Fragen. Und jeder muss da Opfer bringen, was terminliche Zeitpunkte anbelangt. Und das kann sich nicht nur auf die deutsche Handballliga konzentrieren.
Sehen Sie da schon Signale von den internationalen Ligen, dass man da auf eine gemeinsame Basis kommt, was die Terminfindung angeht?
Ja, muss man. Man muss auf eine gemeinsame Basis kommen in dieser Zeit. In dieser Phase ist nicht nur national, sondern international ein unglaublich hohes Maß an Solidarität gefragt. Und wenn man da anfängt oder wir irgendeiner anfängt, Einzelinteressen in den Vordergrund zu stellen, dann gefährden wir sowieso grundsätzlich unseren wirklich tollen Sport, der sich in den letzten Jahren ja wirklich gut entwickelt hat. Ich gebe Ihnen da recht, die Terminenge war über die Grenze, das ist so, aber das ist jetzt vielleicht auch eine Gelegenheit, hoffentlich da vielleicht auch einiges wieder zu relativieren, zumindest in der Zeit, bis wir wieder zu einer halbwegs normalen Normalität zurückgekehrt sind.
Meint Dirk Schmeschke, Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt. 6 NBA-Titel, 2 Olympiasiege und 6-mal wichtigster Spieler der Saison. Das sind nur 3 von unzähligen Erfolgen von Basketballer Michael Jordan. Bis heute ist er ein Phänomen, wegen seiner Erfolge, aber auch wegen seiner Vermarktung, die nun um ein weiteres Stück ausgebaut wird mit einer 10-teiligen Netflix-Serie über seinen letzten Titelgewinn mit den Chicago Bulls. Katrin Brandt mit den Einzelheiten.
Beim Sportsender ESPN sind sie schon seit Tagen völlig aus dem Häuschen.
April 19th, it's coming to us early. They moved heaven and earth just to do this.
Am 19. April passiert es, es wird vorgezogen, sie haben Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, jubelt der Reporter aus seinem Wohnzimmer zugeschaltet wie alle. Die Vorfreude dürfte von mutmaßlich Millionen frustrierten Sportfans geteilt werden. Basketball findet wie alle Sportarten in den USA nicht mehr statt. Die Saison ist ausgesetzt.
Our biggest challenge is us.
Da kommt The Last Dance, der letzte Tanz, gerade recht. 10 Folgen Basketball-Drama, Helden, Schurken, Intrigen, Glanz und Elend, ein letzter Triumph. Es geht um Michael Jordan und die Chicago Bulls. Als die Basketballsaison 97-98 beginnt, sind sie mit 5 Meisterschaften das dominierende Team des Jahrzehnts. Popstars allesamt, ziemlich durchgeknallt und doch eine Mannschaft. Scottie Pippen, Dennis Rodman und natürlich Michael Jordan selbst, der in seiner ganz eigenen Liga spielt und seine ganz eigenen Standards setzt, als vermutlich bekanntester Sportler der Welt.
I like the way you think.
What time is it? Game time.
Doch zu Beginn dieser Saison ist der Zerfall bereits sichtbar. Klar ist da, dass Trainer Phil Jackson die Bulls nach dieser Saison verlassen muss. Klar ist auch, dass Michael Jordan mit niemandem anders trainieren will. Und da ist dann noch Manager Jerry Krause, der in der Doku offensichtlich den Part des Schurken spielen soll. Möglich wurde die Doku, weil ein Filmteam der NBA es schaffte, ein Jahr lang Zugang zur Mannschaft zu bekommen. Angeblich sei Michael Jordan selbst ein bisschen aufgeregt vor der Ausstrahlung, wird berichtet. Kann man glauben, muss man nicht. Die Serie genau jetzt auszustrahlen, dürfte jedenfalls einer Menge Fans über eine ziemlich dunkle Zeit hinweg helfen.
Katrin Brandt über die neue Serie über Michael Jordan. Aber warum ist die Faszination um ihn so groß? Darüber habe ich mit Jürgen Kalver gesprochen, der die Karriere von Jordan seit den 80er Jahren verfolgt. Ihn habe ich zunächst gefragt, ob Jordan so erfolgreich war, weil er eine komplett neue Art zu spielen erfunden hat oder ob er das, was alle gemacht haben, einfach besser gemacht hat.
Ich glaube, es ist fast eine Mischung von beidem. Er hat die Fähigkeit besessen, aus der puren Athletik, also Sprungkraft, Ballbehandlung, Technik, Überblick, Energie, Ehrgeiz, etwas rauszukitzeln, was andere vorher nicht gebracht haben. Also wie er gesprungen ist von der Freiwurflinie bis zum Korb. Das hat ihm den Spitznamen Air Jordan eingebracht, der dann auch sehr vermarktbar wurde. Und wie er noch in der letzten Sekunde den Ball sich hat geben lassen und treffen konnte und Spiele entscheiden. Das hat alles dafür gesorgt, dass ab den, sagen wir mal, späten 80er Jahren Michael Jordan der Go-To-Guy geworden ist, auch so was das Bild von der NBA und der Entwicklung angeht. Man muss dazu sagen, Jordan ist sicherlich auch wichtig in der Entwicklung des öffentlichen Bewusstseins, was schwarze Sportler in Amerika angeht. Die werden halt ab den frühen 50er Jahren allmählich in allen Sportarten integriert und werden immer wichtiger. Aber ihre besonderen Qualitäten, ihr Unterhaltungswert, so wie sie spielen und wie sie spielen wollen, das zeigt sich erst in den 80er Jahren so richtig. Und da gibt es auch andere NBA-Spieler vor ihm. Aber er ist so das Gesamtpaket, der Typ, auf den sich auch alles wirklich fokussieren kann.
Das liegt ja auch daran, dass Jordan nicht nur sportliche Erfolge feiern konnte, sondern auch die Vermarktung dieser Erfolge auf eine neue Stufe gehoben hat. Wie genau hat er das geschafft?
Also ihm ist schon sehr früh klar gewesen, dass er eine besondere Qualität hat und dass er auch entsprechend gesehen werden möchte. Und er hat von Anfang an mit einem Agenten gearbeitet, der sich wirklich um ihn vor allen Dingen gekümmert hat, der auch die ganzen Fäden gezogen hat zu Firmen wie Nike. Und dann hat Nike im Prinzip die Werbewirksamkeit von Jordan richtig ausgenutzt. Nike selber war noch in einer frühen Phase der Unternehmensgeschichte, aber hat sehr früh auf kreative Kampagnen gesetzt, auf die Identifikation mit Sportlern, mit ungewöhnlichen Sportlern, mit Sportlern, die gegen den Strich wirken. Und da hat er sehr gut reingepasst, weil er eben ein Mann mit einem charmanten Auftritt war, der wusste, wie man spricht, wie man sich verhält. Und der natürlich seine Leistung dann geboten hat. Und die Verbindung zwischen der neuen Sportvermarktung, auch über Werbespots und so weiter, und dem Sport selber, da ist Jordan wirklich der wichtigste Zwischenschritt zu dem, was wir heute so haben.
Hat Michael Jordan damit den Grundstein gelegt für die Vermarktung, die wir heute sehen? Wenn wir Lionel Messi sehen, Cristiano Ronaldo, in anderen Sportarten ebenfalls, dass da ja wirklich aus der Vermarktung auch nochmal sehr viel Geld geschlagen wird?
Ja, die Dimensionen sind halt durch viele verschiedene Faktoren gewachsen. Michael Jordan, der ja nun selbst auch eine wichtige Rolle gespielt hat, 1992, als das Dream Team zum ersten Mal in Barcelona bei Olympischen Spielen auftauchte, da wurde ja auch vom Rest der Sportwelt akzeptiert, dass Vermarktung von Sport, dass das Geldverdienen von Sportlern essentiell ist. Und das hat natürlich die kreative Energie im Umfeld von solchen Firmen wie Nike befördert. Aber es gab auch andere amerikanische Firmen wie McDonald's, die das auch versucht haben auszunutzen. Also das kam aus verschiedenen Richtungen. Und man darf auch nicht unterschätzen, als Jordan eine Nummer war, eine Marke war, konnte man auch einen Hollywood-Film mit ihm auf die Beine stellen. Der heißt Space Jam. Also viele Dinge, die da zu der gleichen Zeit eine Rolle gespielt haben. Und dass man es schafft, dann sogar eine Mannschaftssportart so auseinanderzunehmen, dass man sagt, das ist die einzelne, über allen hinausstrahlende Figur. Das liegt eben auch in der Fähigkeit der Amerikaner, ihre Helden auf eine bestimmte Art und Weise zu inszenieren und in diesem Fall halt die Helden aus dem Sport.
Wie hat sich das damals in den Reaktionen der Fans niedergeschlagen?
Also ich glaube, es gab zwei Augenblicke, in denen man erkennen konnte, dass die Fans wirklich ja, Michael Jordan fixiert sind. Das war, als er dann seinen wir wussten damals ja noch nicht, dass das nur ein vorläufiger Abschied war, aber dass er 1994 einfach nach 3 Titelgewinnen aussteigt und aufhört und sagt, er hat im Prinzip keine Lust mehr, hat alles erreicht und er geht zum Baseball spielen, Profi-Baseball spielen nach Alabama in eine zweitklassige Liga und zeigt dort, dass er noch andere Dinge kann, nämlich auch ganz ordentlich Baseball spielen. Also es reichte jetzt nicht für die ganz große Show, aber es war sehr ordentlich. Und dann kommt er 1995 wieder zurück zum Basketball. Und das ist der Moment, in dem bereits ein Denkmal vor der Halle in Chicago steht, das man ihm gesetzt hat. Und da kann man sehen, wie die Fans begeistert sich rund um dieses Monument versammeln und quasi beten und froh sind, dass er wieder da ist. Und er kann dann nicht seine Nummer 23 sofort wieder haben, weil die wurde bei seinem ersten Rücktritt aus dem Verkehr gezogen. Er muss mit der Nummer 45 antreten, kann dann aber später, als die Regeln wieder angepasst werden, auf die 23 zurück. Und ich Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Datum in der ganzen Ikonografie von Michael Jordan. Er ist der Erste eigentlich, wo man eine Rückennummer mit dem Namen und der Sportart verbindet. Und die 23 ist so die allererste Rückennummer, wo auch Firmen wie Nike dann so richtig mit Merchandising-Produkten ganz viel Erfolg haben.
Das war dann in den 90ern. Wie groß ist denn die Faszination bei den Fans für Michael Jordan heute noch? Viele jüngere Fans haben ihn ja dann nie spielen sehen.
Also es gibt da etwas, das hat ihm selber, glaube ich, ein bisschen geschadet. Und das war, dass er, als er dann wieder aufgehört hat, nach diesem Spiel, um das es ja heute geht, und nach dieser Saison, um die es ja heute in dem Film geht, dass er dann sich eingekauft hat als Minderheitsanteilseigner bei den Washington Wizards. Und als die sehr schlecht waren, glaubte er, müsste noch mal auf dem Platz und seiner Mannschaft zeigen, wie es geht. Das war in der Zeit von 2001 bis 2003. Und da wirkte er eben gegen Ende 30 schon gar nicht mehr so wie der alte Jordan. Und das hat natürlich auch einige Zuschauer etwas befremdet. Und dann hat er komplett aufgehört und sich dann wieder erstmal mit seiner neuen Aktivität beschäftigt, nämlich für Nike zu arbeiten mit einer eigenen Schuhserie und Produktserie namens Jordan. Und ist dann eingestiegen wieder in die NBA als Besitzer der Charlotte Hornets. Und hat dort auch nicht gerade gezeigt, dass er genial Mannschaften zusammenstellen und zusammenkaufen kann. Also der Michael Jordan, den wir heute in Amerika kennen, ist so eine Mischung. Das ist die Legende des Spielers, der wirklich so gut wie alle Rekorde gebrochen hat, der in den Statistiken ganz weit oben steht und der gleichzeitig auch von Leuten wie Kobe Bryant als so ein Vorbild, aber auch so eine Art Gegner gesehen worden ist. Den wollte er übertrumpfen, dieser Kobe Bryant. Und dann haben wir den Manager, der zwar erfolgreich Schuhe verkauft heute, aber was die sportliche Genialität angeht und den Bau von Mannschaften nicht so richtig erfolgreich ist. Das ändert nichts daran, dass der Gesamteindruck positiv ist und dass jetzt mit so einem Film natürlich der Rückblick auf seine wirkliche Qualität, sein Bild in der Öffentlichkeit nochmal auf diesen Schwerpunkt richten wird.
Sagt Sportjournalist Jürgen Kalver über Michael Jordan. Als Michael Jordan in den 90ern mit ausgestreckter Zunge die Basketbälle in die Körbe stopft, da hat in Deutschland eine andere Sportart gerade ihre Hochzeit: Boxen. Und das hängt viel mit einem Kampf zusammen, der sich am Mittwoch zum 25. Mal jährt, denn am 22. April 1995 trifft der Außenseiter Axel Schulz auf den Weltmeister George Foreman. Thorsten vom Wege blickt zurück.
Das Berufsboxen in Deutschland feierte Anfang der 90er ein glänzendes Comeback. Und dieses Comeback hatte einen Namen: Henry Maske. Im Schlepptau des Gentleman, der sich im März 1993 den WM-Titel gesichert hatte, boxte Schwergewichtshoffnung Axel Schulz, wie Maske betreut von Trainer Manfred Wolke und ebenso wie der Champion gemanagt von Wilfried Sauerland. Schulz war 1992 deutscher Meister im Schwergewicht der Profis geworden, hatte anschließend zweimal erfolglos gegen Henry Akinwande um EM-Gürtel geboxt, wurde aber glänzend vermarktet und galt als Kumpeltyp, als der Junge von nebenan. Trotzdem staunten Fachwelt und Öffentlichkeit, als ruchbar wurde, Boxlegende George Foreman habe den Deutschen als Herausforderer für eine freiwillige Pflichtverteidigung auserkoren. Aber das stimmte tatsächlich und auf der ersten Pressekonferenz vor dem Fight, der im April 1995 im MGM Grand in Las Vegas steigen sollte, einer der ersten Adressen im Berufsboxen, tauschten Big George und sein in den Vereinigten Staaten völlig unbekannter Kontrahenten Nettigkeiten aus, wobei Foreman mit seinem Alter und seinem Fitnesszustand regelrecht kokettierte.
I'm the first guy in the history of the heavyweight division to get a title and the belt couldn't go around his waist.
Er sei also der erste Boxer, dem der Gürtel nicht um den Bauch passe, witzelte der Boxopa, der im November 1994 durch einen Sieg über Michael Moore im zarten Alter von 45 Jahren noch einmal Weltmeister der Verbände WBA und IBF geworden war. Um den Titel dann möglichst nicht zu gefährden, suchte sich sein Management deshalb den jungen Deutschen als Herausforderer aus, bestach zudem den Weltverband IBF mit in Summe $350.000. Der winkte den Kampf anschließend ohne Einwände durch. Für Axel Schulz jedoch war es die Chance seines Lebens.
Erstmal möchte ich mich bedanken für den herzlichen Empfang, den ich hier hatte in Amerika. Ich denke, ich werde das Beste draus machen.
Schulz wurde in den Staaten anschließend als legitimer Nachfolger von Max Schmeling präsentiert. Das Publikum strömte allerdings am Abend des 22. April an den Ring, um Big George zu sehen. Jedoch zu sehen bekamen die Boxfans den wohl besten Kampf in der Karriere von Axel Schulz. ARD-Boxreporter Jens-Jürg Rieck verfolgte das Geschehen am Ring und war sich nach der 12. Runde sicher, der Sieger, der kann nur Schulz heißen.
Ganz
nächste Folge. Ist schon in der Rinnenecke oben. Grinst. Und jetzt reißt er die Arme hoch. Jetzt reißt er die Arme hoch. Aus, aus, aus. Es ist aus. 6.19 Uhr in Deutschland. Und sie umarmen sich. Manfred Wolke und Axel Schulte. Es muss geschafft sein. Es muss geschafft sein. Die Weltmeisterschaft ist nach Punkten klar entschieden. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Alles andere wäre nicht korrekt.
Dann aber das Urteil. Formen gewann nach Punkten. Ein Skandal. Aber der hatte Gründe.
Dann hat eine Zahl eine entscheidende Rolle gespielt, nämlich die Zahl 922.335. Wissen Sie, was das für eine Zahl ist? Das ist die Häftlingsnummer von Mike Tyson, der vor kurzem entlassen wurde. Und dieser Fight muss dahinter gestanden haben, dass diese Entscheidung gefallen ist. Ein Fight, der ein Volumen haben wird von 250 Millionen US-Dollar und den man offenbar hier dem George Foreman nicht verbauen wollte. Das war Geschäft, das war kein Sport. Der bessere Mann hieß Axel Schulz.
Der jedoch hatte verloren, nur abgesehen von George Foreman und seiner Encourage sah das niemand so. Und deshalb passierten dem unterlegenen Brandenburger anschließend merkwürdige Dinge.
In Las Vegas war das Schönste, ich bin danach im Taxi gewesen und bin zu meinen Freunden gefahren. Und der Taxifahrer guckte immer so in den Rückspiegel, als er mich gesehen hat. Da habe ich gedacht, Mann, der will mich jetzt entführen oder was auch immer. Und dann bin ich dahin gefahren ins andere Hotel, wo Freunde von mir waren. Und da hat er geguckt und hat gesagt, du brauchst nicht bezahlen, dich haben sie gerade betrogen. Du musst ja heute nicht bezahlen, also Taxi nicht bezahlen. An der Bar musste ich dann wieder bezahlen. Aber das war natürlich eine tolle Nummer, eine tolle Geste.
Für Axel Schulz bedeutete diese Niederlage dennoch den Durchbruch. Er galt nun als einer, der gegen die ganz Großen würde bestehen können. Aber dazu reichte es leider nicht. Schulz' Popularität tat das indes keinen Abbruch. Und Ende 2018 wurde ihm von der IBF sogar symbolisch der Weltmeistergürtel überreicht, weil man nun sogar beim Weltverband der Meinung war, Schulz sei der bessere Mann gewesen an diesem legendären Abend des 22. April 1995 in Las Vegas. Der heute 51-Jährige glaubt das natürlich auch.
Na, für mich habe ich den schon gewonnen. Ich habe gedacht, dass ich ihn gewonnen habe nach 12 Runden. Also umhauen hätte ich natürlich müssen, um das ganze Ding nochmal wasserfest zu machen. Aber dadurch, dass ich nicht der ganz große Puncher war, wollte ich nach Punkten gehen. Und für mich habe ich den Kampf gewonnen.
Und für das Berufsboxen in Deutschland war diese Niederlage ebenfalls ein großer Sieg. Gab es doch neben Henry Maske nun einen zweiten Hoffnungsträger. Maske und Schulz leiteten anschließend eine Ära ein. Weitere Stars sollten folgen. Darius Michalczewski, Sven Ottke, Markus Beyer, Arthur Abraham und nicht zuletzt die Klitschko-Brüder.
Thorsten vom Wege über das 25-jährige Jubiläum des Kampfes zwischen Axel Schulz und George Foreman. Noch länger zurück, nämlich 40 Jahre, liegt der Olympia-Boykott von Moskau. Diverse westliche Länder, allen voran die USA, reisen aus Protest gegen die russische Invasion in Afghanistan nicht nach Russland. Ein Boykott, der bis heute Auswirkungen auf die Sportwelt hat, wie der Sporthistoriker Diethelm Blecking im Deutschlandfunk Sportgespräch meint.
Dieser Boykott hat natürlich die gesamte olympische Bewegung verändert. Die olympische Bewegung ist noch stärker in weltpolitische Geschichten hineingezogen worden und die olympische Bewegung hat auf Grundbestandteile ihrer Tradition verzichtet. Zum Beispiel auf den Amateur, der die Bewegung ja gehemmt hatte. Also es ist eine sehr dialektische Geschichte, weil dadurch natürlich auch Kräfte entfesselt wurden, mit denen wir heute noch zu tun haben. Also diese, sagen wir mal, Neoliberalisierung der olympischen Bewegung hat natürlich Doping-Tendenzen und natürlich auch die Bewegung politisch zu instrumentalisieren, noch stärker pointiert und die Kritik gegenüber diesen ganzen Prozessen auch und am Ende die Bewegung natürlich in eine Situation gebracht, dass es ganz schwierig ist, Olympische Spiele überhaupt noch, jetzt in Anführungsstrichen gesprochen, zu verkaufen.
Sagt Diethelm Blecking, einer der Teilnehmer im Deutschlandfunk Sportgespräch. Das ganze Gespräch können Sie heute Abend um 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk hören. Und Sie können es natürlich dann auch nochmal nachhören in der DLF Audiothek. Dort gibt es auch noch längere Versionen von den Interviews hier aus den vergangenen 50 Minuten. Auch die empfehle ich Ihnen, denn die Gesprächspartner hatten noch deutlich mehr zu sagen, als hier in diese Sendung hineingepasst haben. Diese Sendung endet jetzt aber mit Maximilian Rieger. Im Namen des gesamten Teams danke ich Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.